Ja, auf geht's zum dritten Podcast. Im ersten habe ich ja über Räusche gesprochen, darüber, dass man sein Leben durchaus berauschend leben soll, aber doch auf die stofflich bedingten Dinge weitgehend verzichten soll, weil das Leben ja doch genug Berauschendes zu bieten hat. Im zweiten Podcast ging es schon ein bisschen mehr in die Ernsthaftigkeit rein. Es ging um On-Off-Beziehungen, um toxische Beziehungen, ja, und darum, dass es uns allen passieren kann, dass wir uns in irgendetwas verrennen, aus dem wir uns nicht mehr so leicht befreien können, obwohl wir spüren und wissen, dass es uns nicht gut tut. Und der Grund, dass es so ist, liegt darin, dass wir in unserer Erziehung eventuell gelernt haben, dass dieses Miese, in dem wir drin sind, diese miese Behandlung, dieses herabwürdigende Verhalten, dem wir ausgeliefert sind, uns deswegen festhält, weil wir es genau so gewohnt sind aufgrund unserer Erziehung. Gut und klar, folgerichtig geht jetzt dieser Podcast um Erziehung. Und zwar Erziehung zum Unglücklichsein oder zum Glücklichsein. Ich habe beim zweiten Podcast schon ausgeführt, dass es eine schreckliche Ungerechtigkeit des Lebens ist, dass manche Menschen von Anfang an ganz miese Startbedingungen hatten, aufgrund einer ganz üblen Behandlung durch die Pflegepersonen um sie herum, in der Regel halt die Eltern. Und dass sich dieses Miese leider in ihrem Leben fortsetzt, wenn sie nicht sehr hart und therapeutisch daran arbeiten, es zu überwinden. Ja, wie funktioniert jetzt Erziehung? Versetzen wir uns mal rein in ein kleines Neugeborenes. Menschliche Neugeborene sind ziemlich blöde. Verglichen beispielsweise mit einem Gnu oder mit irgendeinem anderen Herdentier, die können nämlich nach einer Stunde, nach einer Dreiviertelstunde können die schon laufen und ein bisschen stark sich mit der Herde mitlaufen. Das müssen sie, sonst fressen sie die Löwen, die um die Herde drumherum sind und nur darauf warten, dass einer nicht schnell genug ist. Wir Menschen machen sowas nicht. Wir haben ein paar angeborene Reflexe. Wenn man einen Säugling ins Wasser schmeißt beispielsweise, hält er die Luft an. Oder wenn man den Säugling die Haare hinhält, dann hat es die Tendenz, sich dran festzuklammern. Das sind wohl noch Reste aus unserem Affenerbe. Aber ansonsten muss der Säugling eigentlich alles dazu lernen und ist ziemlich blöde verglichen mit vielen anderen Neugeborenen. Ja, was macht so ein Säugling? Außer natürlich essen und verdauen und schlafen und schreien. So ein Säugling, wenn man ihn beobachtet, der schaut immer ganz intensiv irgendwo hin, deswegen hängt man denen so bunte Bommel übers Bett. Die fixieren sie dann und dann versuchen sie danach zu greifen und dann schlafen sie wieder. Das heißt, auf diese Art lernt der Säugling, dass er Hände hat, dass er Gegenstände anfassen kann, dass manche Gegenstände sich schön anfassen für ihn, manche unangenehm sind. Ja, dann ist er wieder mit der Verdauung beschäftigt und horcht nach innen. Ja, und das ist es schon. Und was soll das Kind jetzt lernen? Ist doch klar, das Kind lernt, so, wie sie mit mir umgehen, so bin ich. Das hat ja gar keine andere Lernchance. Wenn das Kind Glück hat, dann gehen sie alle sehr liebevoll mit ihm um, freundlich. Und dann denkt das Kind, ich bin liebenswert und habe Freundlichkeit verdient. Wenn das Kind Pech hat, in einer von diesen Grattlerfamilien groß zu werden, dann lernt es, ich bin nicht liebenswert, ich bin ein Störenfried, meine Bedürfnisse sind störend, überflüssig. Mich kann man anbrüllen, schlagen und vernachlässigen. Ja, nun sind wir im Prinzip aus der Erziehung so in der Mitte und haben unsere positiven Aspekte mitbekommen für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Also da bin ich liebenswert und die Mama hat mich lieb und der Papa manchmal auch und so weiter und so fort. Und da, wenn ich das mache, kriege ich einen drauf. Also jetzt nicht mehr schlagen, das ist ja out. Aber man kann ja Menschen auch mit Schimpfen bestrafen oder mit ignorieren. Also es gibt auch heute für die nicht schlagende Gesellschaft genug Möglichkeiten, einem Kleinen noch weh zu tun. Ja, jetzt nehmen wir diese zwei Extreme. Ich habe das zwar im letzten Podcast schon mal ausgeführt, aber ich will es nochmal erwähnen. Nehmen wir mal die ganz üble Familie. Wir haben ein übles Elternpaar in einer üblen Situation. Was ist das? Das Kind, für das Kind ist eigentlich gar kein Platz in der Beziehung. Manche Menschen mit einem ganz schlechten Selbstwertgefühl, haben natürlich, wenn sie sich in einen anderen Menschen verlieben, ein wahnsinniges Problem. Weil in dem Moment, wenn ich mich in einen Menschen verliebe, spielen meine Hormone verrückt und, das werde ich im nächsten Podcast ausführen, diese Veränderung schlägt sich auch in meiner Wahrnehmung nieder. Das heißt, wenn ich einen Menschen liebe, der wird immer schöner. Es ist nicht zu glauben. Und wenn man richtig verliebt ist, dann hört man im Hintergrund sogar noch die Geigen spielen. Das heißt, das geliebte Objekt kriegt so einen Flor drumherum und wird immer schöner und immer liebenswerter. Wenn ich jetzt auch von mir denke, ich bin schön und liebenswert, habe ich ja kein Problem. Dann kann ich ja auf dieses gottgleiche Wesen hingehen und kann sagen, hallo, du bist schön, ich bin schön, dann können wir uns ja zusammentun. Aber wenn ich jetzt aus einer Familie komme, die ein bisschen auf mir rumgehackt hat, die vielleicht sogar einen brauchte in der Familie, auf dem sie rumhaken kann, um sich wohlzufühlen als der Rest der Familie, wenn ich also kein gutes Selbstwertgefühl habe und ich erlebe zu meinem Erschrecken, dass das von mir geliebte Wesen immer schöner wird, dann wird es für mich ja immer unnahbarer. Ja, bitte nehmt euch ein bisschen Zeit, euch da hinein zu versetzen, weil man versteht Menschen am besten und man kann sie auch am besten mögen und akzeptieren, wenn man sich in sie hineinversetzt. Überlegt euch mal, jetzt ist er so ein armer Kerl mit 14 oder 15 oder so, der verliebt sich in das tolle Mädel aus der Nachbarklasse und je mehr er sie liebt, desto schöner wird die und jetzt hat er selber aber noch Komplexe und findet sich nicht schön, abgesehen davon, dass er natürlich Stimmbruch hat und Akne im Gesicht und sowas. Und natürlich diese hormonellen Schwankungen, die man in dem Alter sowieso hat und die Stimmungsschwankungen. Jetzt muss der arme Kerl sich irgendwie diesem Mädchen nähern. Jetzt hat er nur zwei Möglichkeiten im Grunde oder drei. Das eine ist, er nimmt sich in eine hässliche. Da ist man auf der sicheren Seite. Einer, der sich überlegen fühlt und Leute, glaubt nicht, dass das nicht eine Strategie bei vielen ist, bei Männern wie Frauen, dass sie nicht den oder die nehmen, die wirklich so ihrem tollen Ideal entspricht, sondern den, der ihm eben nicht entspricht. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie glücklich und zufrieden sie dann sind, wenn sie diesen Menschen haben. Nein, auf dem Menschen, den sie unter ihrem Niveau erleben, hacken sie dann ordentlich drauf rum. Ja, oder es gibt noch zwei andere Strategien. Die eine Strategie ist natürlich, das machen wir alle, wir geben unheimlich an, wir hauen auf den Putz, die Aktepickel werden irgendwie zugespachtelt. Wir fahren, wenn wir schon einen Führerschein haben, vielleicht mit dem dicken Auto vom Papa vor. Wir hauen unheimlich auf den Putz oder was ich in dem Alter gerne gemacht habe, mich als Musiker auf die Bühne stellen und von oben runter gucken und sagen, ja, so toll bin ich. Also das eine ist, was sie alle machen, wir werfen uns in Schale, wir putzen uns raus, wir zeigen uns von unserer besten Seite, ist ja auch okay, darf man ja. Und die andere Strategie ist, ich mache den schönen Menschen runter. Ich denke mir heimlich, boah, ist die schön. Sag ihr aber, das sieht aber nicht so doll aus. Oder glaubst du wirklich, dass du das tragen kannst? Und wenn ich Schweine habe, ist das eine Frau oder ein Mann, der auch seine Selbstwertprobleme hat und der darauf reagiert. Schaut euch um, es gibt so Leute, die gucken einen an bei der Brücke und sagen, du siehst aber nicht gesund aus, geht's dir nicht gut? Und da fühlt man sich doch gleich ein Stück schlechter, bis ich erkannt habe, dass das eine blöde Macke ist von manchen Leuten. Sich wichtig zu machen, bin ich auf sowas auch eine Zeit lang eingestiegen. Was ist denn heute mit dir? Du siehst so angestrengt aus. Da denkt man doch erstmal, das ist ein Mensch, der interessiert sich für mich. Nee, das ist eine blöde Masche, einen runterzumachen, weil dann kann man ihn anschließend wieder aufbauen. Also, das ist immer gern gemacht worden, dass ich den anderen, um ihn für mich zu gewinnen, in seinem Selbstwertgefühl reduziere. Stell dir mal vor, aber das ist eine Strategie, die wird wirklich immer wieder gemacht. Und gerade bei sogenannten schönen Menschen, das kann man unheimlich gut machen, weil wenn jemand ganz viel Wert auf sein Äußeres legt, dann weiß der ganz genau, wo seine Schwachstellen sind und da kann man immer schön drauf rumhauen und da drin rumwühlen und eventuell trifft man auf einen Menschen, der das für angemessen hält. Ja, dann haben wir wieder so einen. Gut. Jetzt haben wir also zwei Menschen, die in einer bescheuerten Beziehung sind, die nicht gut ist. Jetzt kriegen sie das Kind Also die sind nicht im Positiven miteinander verliebt, die spielen ihre Spielchen und machen sich eher gegenseitig runter, als dass sie sich gegenseitig aufbauen, ziehen nicht an einem Strang, bauen den anderen ein Stückchen auf, lassen ihn dann wieder fallen. Also richtig, richtig schöne Spielchen. Jetzt kriegen die ein Kind, entweder als in Anführungsstrichen Betriebsunfall, weil die ja nicht davon überzeugt sind, bei dem Partner zu bleiben. Und da muss man sich auf langfristige Sachen überhaupt nicht einlassen und vorbereiten und so weiter. Oder, genauso schlimm, na, eigentlich fast noch schlimmer, das Kind wird als Strategie der Beziehung genommen. Frauen denken manchmal, wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann wird der Typ ein bisschen bodenständiger, dann sorgt er für uns, dann geht er nicht nur mit seinen Kumpeln saufen oder Motorrad fahren. Ich mache ein Kind, dann wird er häuslicher. Oder Männer mit einem geringen Selbstwertgefühl oder überhaupt Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, wenn die richtig schräg drauf sind, dann glauben die ja von sich, dass sie einen guten Menschen gar nicht an sich binden können. Und für solche Leute ist nicht die Frage, ob sie mich verlässt, sondern wann. Dass mein Gegenüber, wenn es erkennt, was ich wirklich für ein Arschloch bin, dann wird es mich verlassen. Manche Menschen sind so besessen von diesem Gedanken, dass sie in einen sogenannten Eifersuchtswahn reinrutschen und den anderen oder die andere harmlos vor sich hin lebt und ganz zufrieden ist mit ihrer Beziehung und und ihrem Partner, dass sie die Leute in den Wahnsinn treiben durch permanente Eifersuchtsgeschichten. Wer das Pech hat, an so einen Eifersüchtel zu gelangen, muss sich klar machen, mein Gegenüber hat ein unglaublich schwaches Selbstwertgefühl, ist von seiner Mutter oder von seinem Vater, also vom gegengeschlechtlichen Elternteil, so verunsichert in seinem Selbstwertgefühl, dass er oder sie nicht davon ausgeht, einen Menschen halten zu können, sondern ihn nur über Show und Gemache und Getue und Verwirrung an sich zu binden, weil irgendwann geht der Mensch, wenn er mich wirklich erkannt hat. Also darf ich mich nicht zu erkennen geben. Und da ist natürlich ein Kind eine gute Strategie, weil das machen Männer mitunter. Ich mache ihr ein Kind, dann ist sie nicht mehr so leicht, dann hat sie kein so leichtes Gepäck und kann mir nicht so leicht abhauen. Ja, okay, furchtbar, ne? Also jetzt kommt ein Kind in so eine Beziehung rein und wird gar nicht als Kind, also als Subjekt gewollt, sondern als Objekt, also als Peitsche gegen mein Gegenüber oder als Fessel für mein Gegenüber oder um ihm schlechtes Gewissen zu machen oder um ihn an mich zu binden, weil ich alleine ja nicht davon ausgehe, dass ich so liebenswert bin, dass ich einen Menschen binden kann, der wertvoll ist und so weiter. Oh, jetzt will das nachts, will das irgendwie Service. Das hat Hunger, das schreit. Manche Jungs vor allen Dingen haben am Anfang so Verdauungsbeschwerden, Magenschmerzen. Die können aber nicht sagen, Mama, ich habe Bauchweh, das können sie erst Jahre später, sondern sie können schreien, rumplärren, die halbe Nacht. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt erleben beide das Kind als nur noch lästig, weil das Kind sollte eigentlich eine Funktion für die Ehe haben. Ja, und nicht ein Subjekt, was plötzlich was will oder was braucht. Ja, und jetzt geht der Streit natürlich zwischen den Partnern los. Wer steht auf? Ich war schon mal da, ich habe es schon mal gewickelt. Jetzt bist du dran, nein, du bist dran, nein, du stillst du das Kind sowieso. Was soll ich denn dann aufstehen und dir das Kind an die Brust legen? Kannst du gleich aufstehen, es selber machen. Ich muss morgen arbeiten und du kannst hier ausschlafen und so weiter. Ihr könnt euch diesen Streit vorstellen. Ich hoffe, ihr habt den nicht selber erlebt. Klar, habt ihr es selber erlebt, wenn ihr Kinder habt, aber das ist nicht doll. Und das belastet jede Beziehung und so eine schwache Beziehung. Die kann das natürlich enorm belasten. Tja, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Dem Kind wird erstmal natürlich beigebracht, du bist ein Störenfried, deine Bedürfnisse sind Nerv, du bist schuld, dass die Mama weint, du bist schuld, dass der Papa säuft. Und jetzt bleibt der Papa bei der Mama, dann kann die Mama dem Kind immer vorhalten, wegen dir musste ich bei diesem fürchterlichen Mann bleiben. Du bist schuld an meinem Elend. Oder, wenn der Papa geht, kann die Mama sagen, wegen dir und deiner Schreierei ist dieser tolle Mann von uns gegangen. Du bist schuld. Ah ja, gut. Und Kinder, das muss man wissen, bitte, das müsst ihr immer, immer, immer wissen. Kinder ziehen sich die Schuld für Verhalten der Eltern immer an. Wenn die Eltern wütend sind, was weiß ich, weil im Büro was nicht geklappt hat oder weil irgendwas anderes ist und sie schreien rum oder sie heulen, sitzt das Kind da und fragt sich um Gottes Willen, was habe ich falsch gemacht? Wenn die Eltern wirklich schräg drauf sind und schwach und verzweifelt, dann verstärken sie sowas noch. Das kann man. Man kann Kindern immer eine Verantwortung für etwas geben, für das sie gar nicht verantwortlich sind. Im Gegenteil muss man ständig gucken, dass man den Kindern sagt, nein, das ist nicht wegen dir. Nein, du bist da nicht schuld. Nein, dass Papa und Mama sich trennen. Das liegt an ganz anderen Dingen. Du hast nichts falsch gemacht. Und selbst wenn man das ständig sagt, laufen die Kinder immer noch so mit dem Gefühl rum, irgendwas habe ich verbockt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Warum machen die das denn? Das machen die deswegen, weil die sowieso nichts kapieren. Nochmal, setzt euch in die kleinen Dösköppe rein. Was ist denn so ein 2-3-Jähriger über die Welt? Der ist doch schon stolz, wenn er 3 Automarken auseinanderhält. Oder bei der Barbie-Puppe weiß, wie der Ken heißt. Oder weiß der Geier was. Die sind ja richtig blöde. Die sind süß, natürlich, und schön, und was sie alles so machen. Und wie niedlich sie immer gucken. Aber die sind so doof, dass es brummt. Die wissen nichts von der Welt und kapieren überhaupt nichts, was um sie rum passiert. Und deswegen denken die dauernd, sie sind an irgendwas schuld. Und das ist auch bei den, in Anführungsstrichen, gut verwöhnten Einzelkindern der Fall, die ja nichts teilen müssen, die ja vielleicht sogar manchmal ungesunde Aufmerksamkeit bekommen. Da muss man aktiv gegensteuern. Selbst die verstehen ja nichts, wenn irgendwas um sie rum passiert, sondern denken immer nur, habe ich irgendwas falsch gemacht? Würden sie ja nie zugeben, sagen sie ja nicht. Ja, und jetzt wachsen die auf mit dem Gefühl, ich bin irgendwie schräg. Und jetzt haben wir wieder den Nächsten. Jetzt haben wir wieder einen, der denkt, ich bin schuld daran, dass die Mama weint, dass der Papa weint, dass er aus dem Haus geht. Und dann kriegt so ein Kleines auch noch gesagt, du taugst nichts, du bist nichts, du bist zu blöd, du kannst dies nicht, kannst das nicht. Wenn in so einer schrecklichen Familie noch ältere Geschwister sind, dann wird er sowieso niedergemacht. Und jetzt sitzt so ein Kind im Sandkasten und da passiert das, was immer passiert. Einer hebt sein Schäufelchen und haut ihm das über den Schädel. Das meint er gar nicht böse, sondern er will mal hören, wie es klingt. Und es gibt ein interessantes Geräusch. Tock. So. Wenn das jetzt so ein armes Kind ist, auf dem sie sowieso alle rumhacken, dann haben wir wieder das, was ich im letzten Podcast beschrieben habe. Dann denkt das Kind, jo, das geschieht mir recht. Mit mir kann man es machen. Gut, aber es ist nicht schlimm genug. Wenn es sich im Sandkasten nicht gegen die destruktiven Verhaltensweisen der anderen Kinder durchsetzen oder wehren kann, wird es dann auch solche Freunde hinterher haben, die mit ihm schlecht umgehen? Nicht, weil es masochistisch ist, sondern weil es die gewohnte Umgebung aufsucht. Wir Menschen stellen immer das von uns Gewohnte her und nicht unbedingt das, was uns gut tut. Ja, und dann ist, jetzt geht die Runde los. Solche Freunde, solche Freundschaften, natürlich auch solche Partner. Wenn ein Partner oder Partnerin liebevoll und freundlich mit so einem Menschen umgeht, ja, was fühlt der? Die reine Freude? Haha, nein. Das verunsichert den. Der wird misstrauisch. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind so arm dran, dass wenn man zu denen freundlich ist und liebevoll mit ihnen umgeht, dann denken sie, der will was von mir. Das ist nicht mir gemäß. Da geht einer mit mir auf eine Art und Weise um, die mir nicht zukommt, also will der was. Was ist mit dem? Misstrauen, Verunsicherung ist ja wohl das Mindeste. Also finden die wieder einen Partner oder eine Partnerin gut, die mit ihnen richtig schlecht umgeht. Und dann haben die wieder so eine Partnerschaft und dann haben die wieder so Kinder und so dreht sich's im Kreise. Familie Huber in der 5. Generation, Hartz-IV-Empfänger und so weiter und so fort. Früher hat man gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und da hat man sowas alles auf übrigens nichts gegen die Familie Huber. Das ist nur einfach ein Name. Früher hat man gesagt, das ist vererbt, ist alles Quatsch. Sowas wird nicht vererbt. Das ist nicht in den Genen, habe ich ja ausgeführt. Da sind wir viel zu blöd am Anfang unseres Lebens. Sondern das wird vorgelebt und anerzogen. Ja, und wenn wieder das gleiche Prinzip, wenn wir Schuldige suchen, dann sind wir sofort bei Adam und Eva, weil die Eltern die Kinder schlecht behandeln, weil sie als Kinder von ihren Eltern schlecht behandelt wurden, weil deren Eltern wieder deren und so weiter und so fort. Ist klar. Jo, jetzt zur Verdeutlichung wieder das Wahnsinnspaar. Diese reifen Menschen in einer reifen Beziehung. Was heißt das? Menschen mit einem vernünftigen Selbstwertgefühl ausgestattet, wissen ihre Grenzen, wissen ihre Möglichkeiten, wissen auch, wo sie nicht so doll sind und können damit locker umgehen, weil sie haben ja so viele tolle Sachen, die sie gut können. Dann können sie auch das bisschen, was sie nicht können, können sie auch in Kauf nehmen. Ja, solche Menschen, wenn so ein Kleiner im Sandkasten sitzt und einer haut ihm ein Schäufelchen am Kopf, dann sagt das Kind dem, was machst du denn? Bist du irre? Mit mir geht man nicht so um. Und wenn so ein Kind das einem anderen Kind sagt, dann sagt das andere Kind, ja, Entschuldigung, dann eben nicht. Oder es geht zu den Eltern oder wer da gerade sitzt oder die Nanny oder was der Geier wäre und sagt, da im Sandkasten sitzt ein Irrer, der hat mir ein Schäufelchen am Kopf gehauen. Mit dem spiele ich nicht, der ist nicht okay. Also ist klar, was ich damit meine. Der wird eine solche Situation für ihn völlig absurd halten. Ja, und weiter geht's. Der sucht sich natürlich nur Freunde dann hinterher, die auch gut mit ihm umgehen, weil er ja auch mit ihnen gut umgeht, bla bla bla. Die machen dann keinen Blödsinn, sondern die basteln dann irgendwie gemeinsam ein tolles Modell und freuen sich dann darüber und so weiter und so fort. Ja, und bei der Partnerschaftswahl ist auch wieder klar, die suchen sich natürlich einen Menschen, der ähnlich wie sie drauf ist, mit ihnen schön umgeht und gut umgeht. Und dann fördern die sich, im Gegensatz zu den Grattlern, machen die sich nicht gegenseitig runter, damit der andere nicht zu gut wegkommt, weil man ja selber weiß, was man für ein mieses Menschlein ist. Muss man den anderen auch mies machen, damit man halbwegs zufrieden sein kann. Nein, ganz im Gegenteil, die bauen sich auch noch gegenseitig auf, helfen sich, unterstützen sich, kommen beide beruflich weiter, machen brav ihre Studienfächer und irgendwann sagen sie sich, na, mein liebes Ehe gesponst. Jetzt sind wir ja schon 30, wir haben unseren Beruf und jetzt überlegen wir uns doch, ob wir nicht noch ein Kind in die Welt setzen. Dann sagen sie beide auch, fein, wir haben ja dieses tolle Haus, weil wir so ein gutes Einkommen haben und da haben wir auch ein Zimmer für das Kleine. Und dann kommt dieses Kleine in ein gemachtes Nest, wie man so schön sagt. Und die ganze Schwangerschaft wird natürlich mit, was weiß ich, mit irgendwelchen ayurvedischen Zeugs und Schnickschaff gemacht und alle haben sich lieb und piep, piep, piep und so. Und dann kommt dann auch so ein tolles Kind auf die Welt und dann dreht sich das nochmal. Ihr merkt, die sind kaum auszuhalten. Aber es gibt nicht so viele davon, jedenfalls nicht in meinen Therapiesitzungen, da hat man die selten gesehen. Es gibt da wohl auch welche. Aber was soll's, das ist ja nur ein Gedankenspiel, weil auch die Leute, die so tun, als wären sie so, wenn man mal genauer hinguckt, sind die auch alle nicht so, die tun nur so. Ist es viel Schein im gegenseitigen sich zeigen, den anderen als Paar. Gut, aber selbst wenn es die geben sollte, mit denen haben wir ja nichts zu tun normalerweise. Wir alle stammen aus einer Erziehung in der Mitte. Wir haben unsere negativen, destruktiven Einflüsse. Wir haben Dinge, die wir nicht ertragen an uns, die wir nicht gut finden, weswegen wir uns manchmal hassen. Wir haben aber auch Dinge, die wir gut und liebenswert an uns finden. Wir haben genug Liebe bekommen, um nicht zu viel Blödsinn zu machen im Leben und können uns auch eine Partnerschaft suchen, in der wir auch mit Liebe und Respekt behandelt werden. Wohl auch ein paar schräge Sachen, klar, man hat ja auch ein paar schräge Sachen erlebt, aber hält sich alles in Grenzen und wir werden dann auch so halb normale Kinder in die Welt setzen und sie nur ein bisschen schädigen. Ja, wenn ich über so eine Zusammenhänge rede, dann gucken Eltern immer ganz betroffen und überlegen sich, was habe ich denn eigentlich mit meinem Kind alles falsch gemacht? Erstens ist es jetzt sowieso zu spät. Zweitens, wie gesagt, Schuldige sind Adam und Eva. Und drittens, und das meine ich ernst, wir können einfach davon ausgehen, dass jeder Mensch versucht, seinen Kindern so viel Gutes angedeihen zu lassen, wie geht. Also es muss schon richtig ein krankhafter Sadist sein, der ein Kind in die Welt setzt, um es quälen zu können. Gibt's auch, aber das ist nicht so die durchschnittliche Geschichte. Wir können davon ausgehen, dass alle in der Elternpflicht Stehende versuchen, das Beste daraus zu machen. und dann natürlich mit ihren Vorsätzen genauso scheitern wie ihre Eltern und Ureltern vor ihnen. Wir machen unsere Fehler in der Erziehung, weil immer wieder uns Verhalten durchrutscht, das wir gar nicht so unter Kontrolle haben, weil mit uns ja in bestimmten Situationen auch nicht immer toll umgegangen worden ist. Und das ist eigentlich das, worum es durchgängig gehen soll. Wir sind nicht so selbstbestimmt und so erwachsen und so im vollen Durchblick, wie wir immer meinen, sondern wir sind ganz schön ferngesteuert. Und sich da drauf zu kommen, ist wichtig in der Psychotherapie natürlich, weil man ja da wissen will, warum gelingt mir mein Leben in dieser Situation nicht, warum kann ich mich aus einer Partnerschaft nicht lösen und so weiter und so fort. Und das geht eben nur, indem wir wirklich kapieren, dass wir nicht Herr oder Frau unseres Verhaltens sind und unseres Willens sind, sondern ganz schön von Programmierungen gelenkt sind. Und eine dieser Programmierungen sind natürlich die jetzt Erziehungsprogrammierungen. Diese ganze Erzieherei hat natürlich noch unheimlich viele spannende Facetten. Bei der Erziehung ist beispielsweise wichtig die Geschwisterhierarchie. Wenn es mehrere Kinder sind, wichtig, bin ich das älteste Kind, bin ich das jüngste Kind oder das mittlere Kind? Bin ich ein Junge oder ein Mädchen, ist sowieso klar. Wenn ich das älteste Kind bin, dann versetzt euch rein. Das Kind ist 2 Jahre alt, noch richtig blag und Kind und will verwöhnt werden, will. Jetzt kommt da so ein Kleines auf die Welt. Die Mutter hat nur 2 Hände und weiß auch nicht, was sie immer machen soll. Das Kleine schreit und ist irgendwie schräg oder ist krank, läuft ihm die Nase oder so. Dann muss man dem Kleinen, dem Zweijährigen, was ja auch ein kleines Kind ist, sagen, du bist jetzt schon groß und jetzt muss ich erstmal dem Kleinen den Hintern abwischen. Was meint ihr, was das Kleine dann denkt? Das Kleine denkt sich natürlich, erstens, ich bin schuld, dass der Kleine sich in die Windeln macht. Na klar. Zweitens, die Mama hat mich nicht so lieb, die hat den Kleinen viel lieber. Und jetzt wird dem Älteren, was ja wie gesagt ein Kind ist, wie man nur Kind sein kann, wird ihm vermittelt, du bist schon groß, du kannst das ja, du kannst ja das schon und du kannst ja die schon. Das heißt, das Älteste wird relativ schnell erwachsen, aus der Not gehorchend. Jetzt das Kleine. Das kleinere Kind, egal was es macht, da ist immer schon ein anderes Kind, was es besser kann. 2 Jahre sind nichts, aber ob man 1 Jahr alt ist oder 3 Jahre, das sind Welten. Und das hat also das Gefühl, mein großes Geschwister ist immer besser. Ich kann machen, was ich will, da komme ich sowieso nie hin. Was macht's jetzt, wenn es schlau ist? Es sucht sich Nischen, es macht was anderes. Wenn das Kleine gut Querflöte spielen oder Flöte spielen kann, dann versucht sie es am Klavier. Wenn das Kleine dies macht, dann so, ist klar. Es versucht also einen anderen Weg oder es versucht, das Große fertig zu machen, anzugreifen, niederzumachen. Das ist ein beliebtes Spiel, also ich bin selber ein jüngerer Bruder. Wenn ein das Älteste zu sehr übersehen will und einen zu sehr zum Deppen macht, kann man es ärgern. Also die Jüngeren provozieren die Älteren machen irgendeinen Mist, hauen was kaputt oder schmeißen nach einem, dann kann man sagen, Mama, die hat schon wieder und so. Das Kleine wird eher verhätschelt, weil das ist ja so klein, ist ja so dumm. Dem Großen wird gesagt, du musst aber Rücksicht auf das Kleine nehmen. Das Kleine denkt, ja, ich bin so dumm, man muss immer so Rücksicht auf mich nehmen. Sagt es natürlich nicht, aber das denkt es und fühlt es und wird so groß. Wenn jetzt das Ältere ein Mädchen ist schlecht, das ist ganz schlecht, weil Mädchen werden bekanntermaßen, gerade von ihren Müttern, mehr in die Pflicht genommen. Also da heißt es, Mensch, du bist ja schon Mädchen, du kannst ja jetzt hier mal aufräumen, mach mal dies, mach mal das, pass auf deinen kleinen Bruder auf. So. Besser ist, viel, viel besser, das Ältere ist ein Bruder, das Jüngere ist ein Mädchen. Weil das Mädchen wird ja sowieso, wie gesagt, eher in die Pflicht genommen und muss ordentlicher sein und muss aufräumen und braver sein und kann mit dem großen Bruder ganz gut, findet dann auch die Freunde vom großen Bruder interessant. Und wenn die zwei sich gut verstehen, dann ist älteres Geschwister, ein Bruder, junges Mädchen eine ganz gute Kombi. Andersrum ist klar, dann hast du ein Mädchen, was sehr in die Pflicht genommen wird und einen Jungen, der ordentlich auf Verwöhnung rausgeht. Ja, gut. Was ist denn, wenn wir drei haben? Wenn wir drei haben, ist auch total spannend. Das Mittlere hat keinen Job. Das Ältere ist schlau, schlau und selbstständig, kann alles. Das Jüngere ist so süß, mit dem muss man ganz nett sein. Was ist denn jetzt das Mittlere? Na, das Mittlere muss gucken, wie es überlebt, wie es seine Aufmerksamkeit kriegt. Übrigens, um das nochmal zu sagen, eine der Dinge, die wir alle ererbt haben, auch schon als Säuglinge, ist, dass wir uns nicht übersehen lassen dürfen. Ein Säugling, der übersehen wird, der verdurstet, der verhungert, der wird vom wilden Wolf gefressen. Also wir alle haben und das ist irre, ein ganz starkes Bedürfnis, nicht übersehen zu werden. Und wenn wir das Gefühl haben, wir werden übersehen, ja, ein kleiner Säugling schreit am Spieß, ein größerer ist einfach unausstehlich, bis er nicht übersehen wird. Und eine der Möglichkeiten, nicht übersehen zu werden, ist krank zu werden. Ich kann, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege nicht genug Aufmerksamkeit von Papa oder Mama oder beidem oder von der ganzen Familie gesponsert, dann kann ich eine richtig knallharte Krankheit entwickeln. Ja, Magersucht ist natürlich ein saugutes Möglichkeit. Oder für Jungs immer wieder gerne in der Pubertät gesehen, ausbrechen mit den wilden Kerlen, unten am Spielplatz abends sitzen und Haschisch rauchen. Also man kann über Krankheit und über ja, unerwünschtes Verhalten sehr auf sich aufmerksam machen. Und es scheint Familien zu geben, wo alle Kinder um Aufmerksamkeit kämpfen müssen, entweder wenn die Eltern sehr beruflich sehr abgelenkt sind oder wenn es eigentlich gar keine so herzensguten Menschen sind und die Kinder eher aus Tradition gekriegt haben, weil ihre Eltern auch schon vier Kinder hatten und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt Familien, in denen die Geschwister knallhart um Aufmerksamkeit kämpfen. Und weh dem Kind, was dabei untergeht, was das Gefühl hat, es hat nicht genug Aufmerksamkeit, das geht dann, fällt dann in sich selbst zusammen, entwickelt Depressionen und hat das Gefühl, überflüssig auf der Welt zu sein. Ja, wie sind wir jetzt dahin gelangt? Partnerschaften, Geschwisterhierarchie. Also hochspannend, hochspannend. Übrigens in schwer neurotischen Familien, ganz witzig. Ich habe einige Familien gehabt, wo natürlich zwischen Vater und Mutter wahnsinnig Stress gewesen ist, wahnsinnig neurotische Spannungen. Und wo natürlich die Kinder das abbekommen haben, außer dem Mittleren. Das Mittlere, also eine Familie, die mir da jetzt so durch den Kopf geht, zwei Söhne, der Ältere, ein Einserschüler, aber wirklich emotional absolut unterbelichtet und total schräg, also leicht psychotisch. Der Jüngere, Kiffer, LSD-Schlucker, leicht psychotisch. Der Vater, also auch, naja, gut, was soll's. Ja, und die Schwester von beiden, total normal. Die ist total unbelastet, normal durch die, ab durch die Mitte, wie man so schön sagt. Also die mittleren Kinder, immer in Gefahr, übersehen zu werden. Was macht man jetzt, wenn man das verhindern will als Eltern? Was muss man fördern? Fördern ist natürlich die Besonderheit, natürlich bei allen Kindern, aber vor allen Dingen beim mittleren Kind sehr darauf achten, dass es etwas tut, was anders ist als die beiden anderen. Den Älteren natürlich, den nimmt man einfach an die Pflicht. Das hilft doch nichts. Wenn ich da zwei Kleinkinder zu versorgen habe, muss ich dem Großen sagen, du bist jetzt nicht dran, du musst was anderes machen. Aber wenn die versorgt sind, mich dann um ihn kümmern, dann sagen, das ist schön, dass du das jetzt so zu Mama gehalten hast oder beim Wickeln zu sagen, gib mir mal die Salbe. Also Kinder mit beteiligen und mitmachen. Und dann ist das auch nicht schlimm. Dann wird das Ältere eben einer, der später im Beruf die Chefposition anstrebt. Der Jüngere wird, was weiß ich, der spielt dann Gitarre und sieht gut aus und sorgt für die Stimmung in der Bude. Und der Mittlere macht irgendwas ganz anderes, was weiß ich, was aber alle spannend finden. Also man muss sich dessen nur bewusst sein und bitte Eltern, glaubt nicht, dass ihr das verhindern könnt. Die Übertragungen laufen und laufen. Und wir können nur ganz bewusst damit umgehen, weil wir sind ja auch nur Menschen und ja, keine Übermenschen. Punkt. Ja, jetzt ist bei der Erziehung ja noch was anderes interessant. Und zwar, wir merken natürlich ganz schnell, ob wir Junge oder Mädels sind. Da gibt es unterschiedliche Ideen. Ob das jetzt anerzogen ist, hat man in den 16, 17 Jahren geglaubt, dass man durch eine Gleicherziehung das Maskuline und das Feminine aus der Erziehung der Kinder rausnehmen kann, ist nur teilweise gelungen. Die Jungs, spätestens im Kindergarten, rennen die in die Jungecke. Und bei meiner Tochter auch, die habe ich mit Metallbaukästen und so, habe ich versucht, sie also an Bubenspiele zu bringen. Und kaum war die im Kindergarten, war sie zack in der Barbie-Ecke. Das kann man nicht verhindern, das ist halt so. Ob das jetzt genuin ist, vielleicht ist es ja genuin, dass wir wissen, zu welcher Sorte Mensch wir gehören. Wir müssen uns ja klar machen, es gibt ja seit Jahrzehntausenden gibt es Menschen, und seit ein paar tausend Jahren gibt es Zivilisation. Und die überwiegend meiste Zeit sind wir irgendwie als Neandertaler oder wie auch immer durch die Gegend gezogen. Also ich jetzt nicht und ihr auch nicht, aber das hilft ja nichts. Die Chromosomen sind noch aus der Zeit. Und wenn es also in der Vererbung Dinge gibt, die vererbt sind, dann sind das die Dinge, die vererbt worden sind, nämlich die, die Jahrzehntausende lang gut und sinnvoll waren. Und da war es nun mal so, dass man das Tier wild gejagt hat und dann hat man auch ein paar Bären und sowas gesammelt zum Essen. Aber die eine Sorte Mensch, die hatte immer drei Kinder im Schlepptau, ein Kind im Unterleib, im Entwickeln und eins hinten am Buckel. Also das konnte nicht mit auf die Jagd zum Bison gehen. Zum Bison sind die Kerle gegangen, haben dann gelernt als Gruppe, als Rotte, obwohl wir Menschen ja relativ schwach sind im Verhältnis zu so einem Bison oder so einem Bär oder so einem Löwen, haben die gelernt mit Intelligenz, mit dem Speer und mit gemeinschaftlichem Jagen auch großes, gefährliches Wild zu erlegen, haben das dann mit nach Hause gebracht. Und zu Hause war dann die Frau, die hat neben der Kinderarbeit und dem Ganzen, hat die natürlich die Hirse zerstampft und Breichen gekocht und so weiter. Also dass die Rollenverteilung eigentlich vorgegeben war. Und die Männer sind dann irgendwann mit 25, 30 von einem Nachbarstamm gekillt worden oder von einem bösen Tier. Und die Frauen sind dann irgendwann im selben Alter am 10., 12. Kind dann im Kindbett Fieber gestorben. Aber das war für den Stamm okay. Und da konnte der Stamm überleben. Es mussten ja immer genauso viel geboren werden, wie auf der anderen Seite wegsterben. Ja, und aus dieser Zeit, denke ich, sind tatsächlich noch so geschlechtsspezifische Verhaltensweisen. Und die werden in der Erziehung tradiert, beziehungsweise setzen sich dadurch, dass, ob man das will oder nicht. Also wir wissen, sind wir Männchen oder Weibchen? Ja, und jetzt ist interessant, wie sich das in unserem Erziehungsprogramm auswirkt. Das gleichgeschlechtliche Elternteil ist Verhaltensvorbild. Man kann bei Kindern immer wieder beobachten, dass die Mädchen die Puppe genauso ausschimpft, wie die Mama sie ausgeschimpft hat oder zu ihr genauso sagt, jetzt musst du aber mal ein bisschen ordentlich sein, wie das die Mama gesagt hat, teilweise mit den gleichen Worten und mit der gleichen Körperhaltung. Es ist zum Totlachen. Noch lustiger ist es, wenn die kleinen Jungs ihre Väter imitieren und dann so ganz tief sprechen und so ganz massiv laufen und dann dem anderen erklären, du, also so geht das und so geht das nicht. Und man sieht da sehr lustig, dass Kinder durch Nachahmung lernen, Imitationslernen. Und so werden sie in der Regel sich auch, wie gesagt, nach dem gleichgeschlechtlichen Elternteil in ihrem Verhalten ausrichten. Liebe, Zuwendung, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit entwickeln sie im Verhältnis zu ihrem gegengeschlechtlichen Elternteil. Das gegengeschlechtliche Elternteil, sagen wir beim Jungen die Mutter, ist Modell, wie er hinterher seine eigene Ehe und Beziehung führen wird. Wenn das jetzt so eine betuliche Mutter ist, so eine Propellermama oder so eine Mama, die Kinder eigentlich am liebsten hat, wenn sie klein und doof sind und die versuchen in ihrem Verhalten den Kleinen immer zu verunsichern. Nein, das kannst du noch nicht. Nein, da bist du zu klein. Mach das nicht. Rat mal, welche Sorte Beziehung oder welche Sorte Ehepartner oder Partnerinnen er dann haben wird. Natürlich eine, die ihm das genauso das vorlebt und vormacht. Das wissen wir eigentlich nicht, weil unser Gegenüber kennen wir noch nicht so weit, dass wir das wissen. Aber hier vom Gefühl her haben wir es längst kapiert, das ist eine davon. So, und da hat dann die Prägung zugeschlagen. Ja, andersrum ist natürlich dasselbe. Wenn ich jetzt einen Papa habe, der immer ein bisschen dörsig ist, immer, sich von der Mama immer ein bisschen rumschubsen lässt, es gibt's tatsächlich. Ich meine, ich bin ja aus einer Zeit, wo die Väter immer so den Patriarchen gemacht haben, teilweise sehr unglaubwürdig und sehr aufgesetzt, wo die Mütter dann hintenrum, also sie zum Trottel gemacht haben und sie so dominiert haben. Aber mittlerweile ist das auch relativ offen, dass da eine Frau jetzt mit ihrem Mann so umgeht, als wäre er nicht ganz dicht. Und das müsste man ihm erklären, wie man über die Straße kommt. Und wenn man natürlich so ein Verhaltensvorbild hat, dann sucht man sich hinterher auch so einen trotteligen Kerl. Ja, und wenn die zwei dann zusammen sind, dann sind sie happy und glücklich und dann passt's. Also unser gegengeschlechtliches Elternteil und die Art und Weise, wie das gegengeschlechtliche Elternteil mit uns umgeht, ist Vorbild für unsere Beziehungsfähigkeit. Ja, und da haben gerade früher die Mädchen also ein ganz schönes Problem gehabt, weil die 60er Jahre Väter, da hieß es eher, die sollen sich raushalten aus der Erziehung, die galten emotional als ein bisschen unterbelichtet, waren aber dafür unheimlich tough und standen in der Welt und hatten immer einen schicken Anzug an und eine Pfeife im Mund und so. Die hatten ein bestimmtes Macho-Bild zu leben, aber emotional kam da nicht viel. Ja, und wenn ich jetzt das Pech habe, einen solchen Vater zu haben, jetzt rate mal, was dann passiert. Klar, dann suche ich mir hinterher einen Kerl, der auch nicht so liebevoll mit mir umgeht, der nicht so emotional ist und der mir keine Liebe gibt, schlicht und einfach. Und da haben wir wieder das gleiche Phänomen. Ich stelle das her, was ich gewohnt bin. Und in dem Fall ist es nicht gut für mich, weil ich brauche ja Liebe. Ich brauche ja Zuwendung und Zärtlichkeit und das Gefühl, ich bin wer. Das kann man sich dann natürlich über die Kinder holen. Und dann haben wir wieder die nächste Propellermama, die sich dann ihre emotionale Versorgung nicht vom Ehemann holt, sondern vom Kind. Und dann sind wir natürlich auch relativ bald in einer ganz schrägen Ecke, weil das gilt natürlich auch für die sexuelle Entwicklung. Wir entwickeln auch unsere Sexualität, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit zum gegengeschlechtlichen Elternteil im Austausch mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Und auch da, wenn ich das Pech hatte, jetzt da einen kalten, fischigen Vater zu haben, ja, dann werde ich kalte, fischige Männer interessanter finden. Das Irre ist, das sind Prägungsdinge. Wenn ich eine solche Prägung habe, finde ich Männer jetzt beispielsweise, die liebevoll und zärtlich mit mir umgehen, die gibt es ja natürlich wie Sand am Meer, die werde ich aber nicht so spannend finden. Das ist ein Lieberle. Und ich werde Männer, die schräg sind, die mich nicht gleich in den Arm nehmen, die da irgendwie ein bisschen auf Distanz gehen und und so, die finde ich unheimlich spannend. Da kribbelt es in mir und die sind dann die für mich in Frage kommenden Partner. Ich habe mit Männern und Frauen daran gearbeitet, solche Prägungen zu überwinden. Das ist ähnlich wie bei den schrägen Beziehungen, wie bei toxischen Beziehungen läuft das ähnlich, dass wenn ich jetzt sage, die sind alle bescheuert, ist ja klar, weil ich immer nur die Bescheuerten für mich interessant finde. Ich will mit denen nichts zu tun haben, das funktioniert, bin ich halt Single, einer von den vielen. Aber wenn sich dann diese Menschen wieder in eine Partnerschaft begeben, ich habe einen Fall erlebt, wo 10 oder 15 Jahre lang die Betreffende keine Partnerschaft mehr eingegangen ist, zack, ist das wieder so ein Depp. Ich kann destruktive Prägungen überwinden, aber nicht über die Abstinenz. Das ist gut für eine Beruhigung, sondern indem ich die zukünftigen Beziehungen, die auf mich zukommen, immer genauer durchleuchte, immer rationaler mit denen umgehe und immer schneller erfasse, was da mit mir passiert, wie sich meine Partnerin oder Partner benimmt, was ich dabei forciere, was ich dabei vermeiden kann, und habe in dem Fall auch erlebt, dass nach ein, zwei Jahren und einigen Beziehungen die Betreffenden über diese Prägung hinausgewachsen sind. Prägungen sind anstrengend. Ja, jetzt über die Sexualität nochmal. Sinnlichkeit entwickle ich, wie gesagt, über das gegengeschlechtliche Elternteil. Und es ist natürlich wichtig, dass ich ein gutes Gefühl zu meiner Sexualität und Sinnlichkeit bekomme, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es irgendwie schräg, das muss ich wieder heimlich unterm Tisch machen, sondern das ist normal, das ist gut. Menschen können auch mal nackt sein und meine Eltern dürfen auch mal nackend durch die Gegend laufen, dürfen sich mal in den Arm nehmen. Und Kinder sind im Bett bei den Eltern und werden in den Arm genommen. Und man frühstückt am Sonntag auch mal zusammen im Bett und sowas. Also Miteinander, ein zärtliches und freundschaftliches. Aber natürlich, Sexualität gehört nicht mehr da rein. Läuft zwar irgendwo im Hintergrund mit, aber ist etwas, was außerhalb der Beziehung von Kindern und Eltern zu suchen ist und nicht da reingehört. Jetzt gibt es aber folgende Situation: Wenn zwischen den Eltern jetzt keine Sexualität mehr besteht und es ist aber ein Bedarf da und man ist ein sexuelles Wesen und die Sexualität wird nicht befriedigt und wird auch nicht woanders gesucht und ich habe da so ein kleines Bübchen, dann kann es sein, dass ich als Mutter da irgendwelche sexuellen Gefühle bekomme, die ich dann aber vielleicht streng verleugne und dann so tue, als wäre da nichts. Und wenn ich den Kleinen irgendwie sinnlich in den Arm nehme und ihm kein neutrales Küsschen gebe, sondern ein sexuell aufgeladenes Küsschen, und das Kleine guckt mich nachdenklich an und sagt, was war das denn jetzt? Dann sagt die Mutter, war gar nichts, da ist nichts dabei. Was dabei rauskommt, ist, dass das Kind Sexualität fühlt, aber ihm nicht gezeigt wird, was diese Sexualität ist, wo die hingehört, was da passiert, sondern sagt, da ist nichts. Ja, wenn ich das konsequent durchziehe und trotzdem jetzt diese Mutter starke sexuelle Impulse hat in Gegenwart zu einem Kleinen, muss ja nichts Böses tun, muss das ja nicht ausleben, aber allein, dass es sie hat, Kinder spüren das. Und wenn er spürt, ich habe dann sexuelle Begehren, und das ist schräg, da ist nichts, da wird nichts und das gehört sich nicht. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie der dann hinterher als Jugendlicher oder als Erwachsener damit umgeht. Wenn der dann in Anwesenheit einer Frau Sexualität fühlt, dann denkt der, nö, das gilt nicht, das ist nicht so. Und es gibt Frauen, die ihren Kindern also regelrecht Sexualität austreiben wollen und sagen, ja, Sexualität, also eine gute Frau empfindet keinen Spaß an Sexualität. Das machen nur irgendwie schräge Frauen, böse Frauen. Und es ist nicht so lange her, dass Mütter so etwas vermittelt haben. Jo, dann haben wir hinterher einen jungen Mann oder einen Mann, der verunsichert ist bei seiner Sexualität. Gut, das kann man alles nachholen, da muss man halt dran arbeiten. Aber schöner wäre es, er hätte ein klares, sauberes Gefühl und sicheres Gefühl zu seinen sexuellen Impulsen. Ja, bei Mädchen natürlich genau dasselbe. So ein kleines Mädchen, wenn man das am Schoß hat und so einen süßen kleinen Popo hat und dann klopft man ein bisschen am Popo und das ist alles ganz witzig und man hebt es hoch und das Kind freut sich, wenn es bei einem im Arm ist und so weiter und so fort. In dem Moment, wenn sexuelle Gefühle da sind, werden die selbstverständlich nicht ausgelebt. Das ist ja klar, das ist strafbar und das ist auch das Letzte. Aber man muss dem Kind ja trotzdem vermitteln, dass diese sexuellen Impulse, die es jetzt empfängt, dass die irgendwo okay sind, ohne ausgelebt zu werden natürlich. Dann sagt man, mein Gott, du bist ja schon eine richtig schöne Frau oder was hast du für eine schöne Figur oder wie schön kannst du dich bewegen oder und so weiter und so fort. Versuchen da eine ganz verkrampfte, normale Sinnlichkeit zu vermitteln. Wenn ich aber jetzt ein Vater bin, der in seiner Sexualität verunsichert ist, frustriert worden ist, von wem? Natürlich von der eigenen Mutter wieder und schon sind wir wieder bei Adam und Eva und den Schuldigen. Wenn er also sowas hat, und jetzt passiert ihm Folgendes, Aus dem süßen kleinen Mädchen wird eine süße, schicke junge Frau. Die sieht dann vielleicht auch so aus, wie seine Frau ausgesehen hat, wie er sich in sie verliebt hat. Die sieht mittlerweile natürlich nicht mehr so aus. Und wenn er sich da nicht sehr bewusst ist und sehr selbstsicher, dann kann ihn das verunsichern. Und da gibt es diese Blödmänner, das sage ich mal wirklich, die dann versuchen, die Sexualität der Tochter abzuwerten. Die dann sagen, was hast du kriegst ja einen richtig dicken Hintern mittlerweile. Oder die sagen, du hast aber einen komischen Busen oder sowas, weil sie damit nicht umgehen können, dass die Kinder das haben. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie sowas bei einem jungen Mädel reinhaut, die ja sowieso in ihrer Entwicklung als Pubertierende wahnsinnig verunsichert ist. Die guckt sich da und die schönen Mädels an, die schönen Frauen, die da als Models rumrennen. Und hier stimmt was nicht und da ist was zu kurz, da ist was zu lang, die Nase ist zu lang. Häufig wachsen ja bei jungen Mädels erst die Nase und dann das Gesicht hinterher. Die hübschesten Frauen rennen durch die Gegend und haben das Gefühl, sie haben eine zu große Nase, nur weil sie sich das irgendwann mal in ihre Wahrnehmung so eingebettet haben. Die Wahrnehmung ist übrigens der nächste Podcast. Die ist auch wahnsinnig interessant. Gut, da haben wir also diese Väter, die die Sexualität ihrer Tochter abwerten, weil sie selber nicht damit klarkommen. Die diese sexuellen Reize bei sich selber wahrnehmen und jetzt sagen wir ganz platt, eine gewisse Geilheit auf ihr Töchterchen empfinden. Die haben natürlich ein Problem. Es gibt natürlich die Wildsäue, die das in irgendeiner Form ausleben. Ich weiß nicht, ob ich dazu mal einen Podcast mache über sexuellen Missbrauch. Ich habe ja, wie gesagt, viele Jahre mit Süchtigen gearbeitet. Und in den 90ern kam mal auf, dass wohl bei sehr vielen weiblichen Süchtigen sexueller Missbrauch eine Rolle spielt. Und da ist sehr stark von den Frauen in der Suchtarbeit sehr stark ausgegangen. Liebe Leute, klopft mal eure Klientinnen ab, ob da sexueller Missbrauch vorlag. Und dann haben wir das natürlich alle brav gemacht und da ist dann sehr viel rausgekommen. Bei jeder dritten oder vierten, die man gefragt hat, war da irgendwas und dann konnte man sich die ganze Scheiße dann ansehen und konnte mit denen dran arbeiten und das war ein übles Thema. Gut, ja, da mache ich wohl mal einen Podcast drauf. Aber wo wollte ich jetzt hin? Wenn der jetzt sowas nicht auslebt, was ich ja wohl auch gehört, aber hat trotzdem die Impulse. Und Leute, macht euch nichts vor. Wenn ich eine Sexualität empfinde, das kriegen die anderen mit. Also die uns nah sind emotional. Und wenn ich jetzt irgendwie den Arsch von meiner Tochter geil finde und dann denke, boah, kriegt die einen schönen Busen. Ja, ich darf es ja nicht abwerten. Ich hätte sagen, ich darf ja nicht irgendeinen blöden Spruch machen oder versuchen, aus meiner Unsicherheit einen blöden Witz zu machen. Leute, macht das nicht. Na, da muss man als Mann dazu bekennen, muss sagen, mein Gott, bist du eine schöne Frau. Und du bist da genauso schön wie deine Mutter damals. Dann sagt man es halt. Ist ja nichts dabei. Und dann hat das Mädchen kapiert, aha, mein Vater springt irgendwo auf mich an. Die wollen das ja auch wissen. Ich meine, der Papa ist ja doch der erste Mann, wo die mal gucken, wenn ich hier ein bisschen meinen Busen rausstrecke oder ein bisschen mit dem Popo wackle, ob ich eine Wirkung habe. Ja, bitte zugeben. Ja, ich habe die Wirkung, du hast die Wirkung. Du bist eine wunderschöne Frau und ich bin ganz stolz auf mein Töchterchen. Also ist ja nicht so schlimm, ist doch nichts bei. Gut, jetzt haben wir das Ding auch. Jetzt haben wir über Erziehung geredet. Ich hoffe, es ist klar geworden. Erstens, keiner kann was dafür, sondern wir alle haben die Verpflichtung, wenn wir selber Eltern sind, so wenig von den Macken unserer Eltern an unsere Kinder weiterzugeben wie möglich. Und macht euch nichts vor, Leute. Setzt euch nicht unter Druck. Ihr werdet einen Haufen Macken an eure Kinder weitergeben. Das ist halt so. Man kann nur gucken, dass man so wenig wie möglich weitergibt. Mit den Macken kann man ja hinterher arbeiten. Menschen wie ich leben ja davon. Keiner muss sich schämen, dass er Probleme hat in bestimmten Situationen. Und ja, wenn wir dran arbeiten, müssen wir nicht so viel an unsere nächste Generation weitergeben. Und das ist etwas, was mich sehr optimistisch stimmen lässt. Ich habe schon das Gefühl, dass jede Generation versucht, ein Stückchen von dem Mist, den sie von ihren Eltern bekommen haben, nicht weiterzugeben. Und das heißt ja doch, dass wir als Gesellschaft in einer sehr schönen Entwicklung sind, wenn hier keine großen Katastrophen, keine Kriege ausbrechen oder sonst was. Ja, ich glaube, damit kann ich erstmal aufhören. Also, tschüss.